Noch einmal, Damen und Herren, welch tolle Begrüßung, herzlichen Dank im Namen unseres Gastes, den ich, wie es scheint, gar nicht mehr vorstellen brauche, ich tue es aber trotzdem. Paul Lendwey, international angesehener Publizist, er kam 57 von Ungarn über Polen nach Österreich, schrieb bei der Presse, wurde dann Korrespondent für die Londoner Financial Times. Er schrieb für etliche Schweizer, österreichische und deutsche Blätter, war Chefredakteur der Osteuropa-Redaktion des ORF, ist seit 87 Intendant von Radio Österreich International. Er ist Mitherausgeber und Chefredakteur der Europäischen Rundschau, das ist diese Publikation. Er leitet das Europastudio des ORF und ist Kolumnist beim Standard. Das werden Sie sicher schon öfter gelesen haben. Auch seine Bücher, es sind 17 an der Zahl und sein jüngstes, über das reden wir heute, heißt Orbans Ungarn. Wir haben auch hier einen Büchertisch, wenn Sie sich noch näher in die Materie einlassen wollen. Wir reden aber auch über andere europäische Staaten und wir reden im Kepler Salon, der Ihnen im Hintergrund, hören Sie es, auch Getränke offeriert. Bitte holen Sie sich etwas zu trinken, wenn Ihnen danach ist. Die Freunde des Kepler Salons sind ein Verein, der diesen Kepler Salon, der ohne große Unterstützung auskommt, auch privat finanziert. Werden Sie bitte Mitglied, wenn es sich irgendwie ausgeht bei Ihnen. Und vergessen Sie nicht, am Ende der Veranstaltung Ihr Handy wieder einzuschalten. Ja? So, und damit wollen wir beginnen. Sehr geehrter Herr Lendwey, gehen wir es an, bitte um Ihr Referat.
Ja, ich muss aufpassen, meine Frau warnt mich immer, ich soll nicht gestikulieren wie die Politiker. Ich werde versuchen, mich zu disziplinieren. Zuerst einmal möchte ich Sie sehr herzlich begrüßen. Ich war schon oft in Linz, aber so eine heimische und eine so aufwärmende Ambiente habe ich noch nicht wirklich erlebt.
Soll ich das Mikrofon halten?
Nein, ich muss, ja, war das schon. Und das freut mich ganz, ganz besonders, dass so viele Damen und Herren da sind. Das bestätigt immer die alte Regel. Ich war kürzlich in einer viel kleineren Stadt, in einem Gymnasium, und das war im großen Saal, und waren 150 Leute oder 180, viele Jugendliche auch, aber trotzdem, es war nicht bummvoll wie hier. Also man müsste alle Vorträge so machen, das ist etwas ganz, ganz Großartiges. Aber die zweite Sache ist, dass... Danke. Die zweite wichtige Sache, die ich erwähnen möchte, dass besonders schön ist, dieser Weihnachtsmarkt. So ein Markt ist geeignet, die schlimmen Gedanken zu vertreiben. Wenn man das sieht, dann glaubt man, alles ist in bester Ordnung. Meine Frau hat schon inspiziert, ich noch nicht. Aber ich glaube, dass es in mancher Hinsicht gerade deshalb, weil das so konzentriert ist, eindrucksvoller als der größte Wiener Weihnachtsmarkt. Jedes Jahr das Gleiche und man muss immer mehr auf das Portemonnaie aufpassen. Aber abgesehen davon... Ich möchte nicht nur über Ungarn reden. Das heißt, das Buch, ich erzähle ganz kurz etwas über das Buch selbst. Ich lese nie, weil ich bin der Meinung, dass die Autoren viel schlechter lesen, als wenn die Schauspieler diese Bücher lesen. Aber die Schauspieler lesen Romane und ich kann das nicht riskieren, dass ein Schauspielerin oder ein Schauspieler so ein Buch liest oder lesen müsste. Also ganz kurz gesagt geht es darum, ich wollte ein Buch schreiben über die Rolle der Persönlichkeit überhaupt. das wissen Sie auch aus der österreichischen Geschichte, aus der mitteleuropäischen Geschichte. Es gibt gute und schlechte Beispiele. Und ich wollte im Spiegel der Persönlichkeiten über den Wandel seit der Wende, also seit dem Zusammenbruch des Kommunismus und der Sowjetherrschaft schreiben, über die Persönlichkeiten, die damals eine Rolle gespielt haben, beziehungsweise zum Teil noch heute. Und dann passierten aber viele Dinge in der Welt auch, und ich bin draufgekommen, das kann man machen anekdotisch, aber eine fundierte Analyse würde ein sehr, sehr großes Buch erfordern, wenn man über Ungarn, Polen, Tschechien, dann ist die Frage, soll man Russland auch erwähnen? Und dann landete ich wegen der Aktivität des Mannes, nämlich Viktor Orbáns, in Ungarn, weil er hat sich eigentlich profiliert als der erfolgreichste, einflussreichste und nach meiner Meinung potenziell gefährlichste Politiker in Mitteleuropa. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, zu recherchieren, und das Resultat ist dieses Buch, das hoffe ich nicht langweilig ist, weil das in erster Linie auch eine politische Biografie ist. Ich habe die Ehre gehabt, vor vielen, vielen Jahren, die meisten von Ihnen waren entweder nicht schon noch nicht unter uns oder haben damals noch nicht lesen können, als ich meine Kreisky-Biografie geschrieben habe, zusammen mit Karl-Heinz Ritscher, dem damaligen Chefredakteur der Salzburger Nachrichten. Aber das war in Wirklichkeit ein illustriertes Buch, ein Essay, aber nicht eine fundierte Analyse des Lebens, der Taten von Kreisky. Vor allem deshalb, weil ich habe das ganz am Anfang geschrieben, nach dem ersten großen Sieg. Und jetzt, nachdem über Orbán angefangen habe zu recherchieren, bin ich darauf gekommen, dass es unglaublich ist. Bruno Kreisky war eigentlich fast 60 Jahre alt, meine Damen und Herren, als er Bundeskanzler geworden ist. Fast 60 Jahre. Und Viktor Orbán war 1998 zum ersten Mal im Alter von 35 Jahren Ministerpräsident. Der jüngste Ministerpräsident in der Geschichte des demokratischen Ungarns. Es war einer, der noch jünger war, um 2 Jahre, den haben aber die Russen eingesetzt, 1955, András Hegedűs, auch eine interessante Persönlichkeit, weil er war ein Werkzeug der Russen, und nachdem er in Moskau war und nach dem Aufstand und dem Zusammenbruch des Regimes und dem Wiederaufbau des Regimes wieder nach Ungarn zurückkam, wurde er ein relativ aufgeschlossener, liberaler Soziologe, der dann von seinen Nachfolgern gemaßregelt wurde. Aber Viktor Orbán war 35. Im Jahr 2002 hat er überraschenderweise die Wahlen verloren. Und 2006 noch einmal. 2010 hat er dann die Wahlen gewonnen, eine Zweidrittelmehrheit, und 2014 wieder. Als unser früherer Bundespräsident Heinz Fischer vor einigen Monaten, vielleicht vor einem Jahr, in Budapest war, auf einem kurzen Besuch, hat er auch Orbán getroffen, und hat ihm irgendwie angedeutet, dass man die Opposition irgendwie leben lassen muss, dass man, er hat das wie immer, Sie kennen unseren früheren Bundespräsidenten, er formuliert nie sehr scharf, aber verständlich. Und er hat irgendwie gesagt, dass man muss an die verfassungsmäßigen Bremsen denken und der Opposition sozusagen Luft zu lassen, worauf Orban gesagt hat, das Gespräch war zum Teil auf Englisch, zum Teil auf Ungarisch, gesagt hat, ihm braucht man nichts über die Opposition zu erzählen, weil keiner hat so viele Wahlen verloren wie er. Und das stimmte. Aber dann hat er beschlossen und hat einmal auch gesagt, wir brauchen nur einmal zu siegen, aber dann wirklich richtig. Also, wenn ich Ihnen nur kurz vorlesen kann, einige Sätze. Aus diesem Buch lernt man, dass die EU-Mitgliedschaft kein unerbindliches, unüberwindbares Hindernis bedeutet, wenn eine zu allem entschlossene populistische und nationalistische Regierungspartei mit einem charismatischen Führer an der Spitze nach einem überragenden Wahlsieg eine liberale Demokratie mit Lug und Trug in ein illiberales, defektes und halbautoritäres System umwandelt. Ich zeige durch die eigenen Erklärungen des starken Mannes, Ministerpräsidenten, Fidesz-Parteichefs und de facto Chef der Parlamentsfraktion, Viktor Orban, wie so etwas gemacht wird. Die durch die eigenen Korruptionsskandale diskreditierte und gespaltene sozialistische Oppositionspartei gefährdet das Orban-Regime genauso wenig wie die diversen Zweigparteien und die zweitstärkste rechtsradikale Jobbik-Partei. Die spannende Geschichte des Aufstiegs des heute 53-jährigen Fußballfans und meist zitierten osteuropäischen Politikers, der auch nicht zu vergessen Vizepräsident der Europäischen Volkspartei ist, zum Anführer eines bizarren Staatenblocks aus Polen, der Slowakei, zum Teil Tschechien und zum gefährlichen Herausforderer der Flüchtlingspolitik Angela Merkels, könnte auch als Lehrbuch für die heimlichen westeuropäischen Orban- oder Putin-Versteher und als Mahnung an die zerstrittenen und geschwächten Koalitionsregierungen in Berlin, Wien, Rom und Paris gelesen werden. Und etwas sehr Wichtiges. Orbáns Ungarn ist keine Diktatur. Also man kann das Land frei verlassen. Kritische Journalisten werden nicht eingesperrt oder gar erschossen, wie in der Türkei oder in Russland, nur ihre Zeitung wird über Nacht eingestellt und man weiß nicht, wovon sie und ihre Familien leben werden. Man kann das Land frei verlassen, aber heute gibt es zweimal so viele, überwiegend junge Ungarn im Ausland, zum Teil in Österreich, aber auch Deutschland, Großbritannien, als die Zahl der Flüchtlinge nach der Niederschlagung des Ungarnaufstandes 56. Also keine Diktatur, aber ein durch und durch korruptes Land, eine Führerdemokratie, dieser Begriff stammt nicht von mir, sondern von einem bürgerlichen Politologen, András Körösényi, der noch Direktor des Politikwissenschaftlichen Institutes ist, ohne Hoffnung, nach meiner Meinung, auf eine politische Wende. Ich vertrete meine Meinung oder was ich von der Entwicklung denke, genauso hier wie etwa in Ungarn, wo mein Buch auch vorgestellt wurde. Zum ersten Mal wurde ein Buch so schnell übersetzt durch eine fantastische literarische Übersetzerin. Und ich vertrete auch hier das, was ich dort gesagt habe. Ich will keine Illusionen wecken, dass deshalb, weil das und das passiert, übermorgen schon diese Regierung abgelöst wird. Ich glaube sogar, dass nach menschlichem Ermessen sie auch die Wahlen 2018 dank verschiedenen Tricks auch, aber trotzdem gewinnen werden, weil die Opposition zerstritten ist, auch zum Teil auch korrupt und keine überzeugende Alternative bietet. Also das ist meine Meinung und die große Frage ist jetzt, meine Damen und Herren, ist diese Entwicklung, die in Ungarn in den letzten Jahren passierte, ein Beispiel für die anderen Staaten in Mittel- und Osteuropa oder ist das eine Ausnahme? Und das ist eine Frage, die zum Teil auch uns in Österreich und die Europäische Union betrifft. Vor allem die Position der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, die auch eine Zielscheibe der Fidesz-freundlichen oder direkt oder indirekt von der Regierung kontrollierten Medien, Zeitungen geworden ist, mit unglaublich scharfen Angriffen. Der Chef, der Ministerpräsident, ist vorsichtiger, er kritisiert nicht offen, die Bundeskanzlerin. Aber die Zeitungen schreiben in einer Art und Weise, die eigentlich beispiellos ist. Und ich bin jetzt sehr neugierig, nachdem Angela Merkel gestern bekannt gegeben hat, dass trotz der Kritik von diesen ungarischen Zeitungen sie noch einmal kandidieren wird, zum vierten Mal. Ich habe in einem Artikel heute mir erlaubt zu sagen, das ist die einzige gute Nachricht in den letzten Wochen. Aber ich will Sie nicht langweilen und ich bin gerne bereit, mit Ihnen eine Doppelkonferenz oder was immer Sie machen wollen, so dass Sie können auch die Fragen stellen, was vielleicht für die Zuhörer am interessantesten wäre.
Alles klar. Vielen Dank erstmal für die Einführung. Herzlichen Dank, Herr Lendwey. Wir werden sehr schnell, wie es Tradition ist beim Kepler Salon, in die Publikumsdiskussion gehen, aber zwei Sachen möchte ich noch gerne nachfragen. Sie haben gesagt, die Journalisten, interessiert mich natürlich als Schreiber der Oberösterreichischen Nachrichten, die Journalisten schreiben viel schärfer, als es der Ministerpräsident formuliert. Wie sieht denn die Struktur dieses Journalismus, dieser Zeitungen aus in Ungarn? Wir haben jetzt mitbekommen, vor wenigen Wochen ist die letzte große regierungskritische Zeitung schnippschnapp von der Bildfläche verschwunden, zugesperrt, die Journalisten stehen auf der Straße. Wie sieht die Struktur aus?
Also, es gibt, wie in jedem Land, die Zeitungen, die gedruckten Zeitungen. Und es gibt immer mehr, auch in Ungarn, Internetportale, geschweige denn die sogenannten sozialen Medien, Twitter, Facebook und so weiter. Also, es gab in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten, einen Schrumpfungsprozess auch in Ungarn. Die Auflage der Zeitungen ging zurück. Die Regierung Orbán hat am Anfang, und da hat diese Regierung große Probleme in 2010, 11, auch mit bürgerlichen Kommissaren in der Europäischen Union gehabt, wollte eine zentrale eine Art zentralen Lenkungsmechanismus aufstellen. Und das hat ungeheuren Widerhall gefunden. Und dann haben sie das de facto sehr, sehr abgeschwächt. Also keine großen Strafen und so weiter. Was machen sie stattdessen? Eine viel raffiniertere und viel wirksamere Technik. Der große deutsche Publizist Kurt Tucholsky, der während der Hitlerei nach in Schweden emigrierte und im Alter von 45 Jahren im Schweden Selbstmord begraben hat, hat einmal gesagt, der ehrlichste Teil der Zeitung sind die Inserate. Das war natürlich eine satirische Bemerkung. Aber die ungarischen Zeitungen wären heute glücklich, die kritischen, wenn sie Inserate hätten. Was ist passiert? Es war in Wirklichkeit de facto ein Inseratenboykott. Womit ich nicht sagen will, dass die früheren sozialistischen oder liberalen Regierungen nicht zum Teil ähnliche Praktiken gemacht haben. Das können Sie sehen auch bei den hiesigen Boulevardzeitungen in Österreich. Will nicht in Details geben, das können Sie jederzeit erfahren. Aber es passierte, dass die Zeitungen sozusagen ausgehungert wurden. Und dann kommt etwas, was eigentlich für einen skandinavischen Kriminalroman besser geeignet wäre. Und da komme ich zu den Personen. Man versteht nichts von der Politik, wenn man nicht weiß den Werdegang und Beruf, Erfolge oder Rückschläge der handelnden Politiker. Zum Beispiel in England. Sie verstehen nichts vom Brexit, wenn sie nicht wissen, dass Boris Johnson, der frühere Londoner Bürgermeister, nicht ertragen konnte, dass Cameron, mit dem er in Eton war, mit dem er im gleichen College in Oxford war, Premierminister war und er nur Bürgermeister und anschließend demissioniert, was wir da machen. Also er wollte dazu beitragen, dass England, Großbritannien aus der EU austritt, und er wie eine Rakete ganz oben landet. In der Politik passieren die Dinge aber anders. Es hat sich herausgestellt, dass er andere Dinge geschrieben hat, was er später verfochten hat. To cut a long story short, wurde nicht Nummer eins, aber die Dame, die die Regierung übernommen hat, Prime Minister May, hat ihn zum Außenminister ernannt. Viele Kollegen haben das als eine kabarettistische Einlage betrachtet, dass Boris Johnson soll jetzt ihnen erklären, was Großbritannien wirklich will, nachdem er maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Großbritannien in den nächsten Jahren ganz große wirtschaftliche Schwierigkeiten hat. Warum erzähle ich das? Wer was zwischen Cameron und Boris Johnson passierte in Ungarn. Die ganze Entwicklung kann man nicht verstehen, wenn man nicht weiß, dass rund 15 oder 20 junge Leute, die schon im Kollegium zusammen waren, zusammen als junge Politiker, zuerst links von der Mitte, später rechts von der Mitte, die Macht erobert haben und samt ihren Familien das Land sozusagen in die Hand genommen haben. Durch demokratische Wahlen. Nicht fair, aber frei, wie man das behauptet hat damals. Und was passierte? Der engste Freund des Ministerpräsidenten Orban war ein Mann, hieß Lajos Simicska, und er hat gesagt, er ist der Klügste von uns allen. Er war 2 Jahre älter, kam aus einer ganz armen Familie, noch ärmer wie Orban, als Orban. Und er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Partei ein Imperium, ein Wirtschaftsimperium und ein Presseimperium hatte. Er hat durch diese Politik der Platzierung der Inserate und dann durch große Aufträge, weil er hat auch Baufirmen gehabt, etc., ein unglaubliches Imperium aufgebaut. Und was ist passiert, meine Damen und Herren? 2014 hatte Fidesz, hat Orban wieder die Wahlen gewonnen und noch dazu knapp, aber mit einer Zweidrittelmehrheit. Und dann hat er diesen großen Finanzier, den klügsten von uns allen, getroffen. Wir wissen nicht, was passierte. Wir wissen nur, dass ein Jahr später wurde das öffentlich, was die Eingeweihten schon früher vermutet haben. Zwischen diesen zwei Menschen ist zu einem totalen Krach gekommen. Simicska, der wie gesagt 2 Jahre älter ist und mehr trinkt als Orban, wesentlich, aber spielt nicht so gut Fußball. Er hat gesagt, dass ihm gefällt das nicht, was Orban macht, auch bezüglich Russland, zu engen Verbindungen und so weiter, und wollte nicht diese Zentralisierung der Macht. Und da kam es zu einem totalen Bruch. Ein Jahr später standen die Chefredakteure und Direktoren der wichtigsten regierungstreuen Medien, des Fernsehens, des Radios, Tageszeitung und Wochenzeitung auf und verließen das Imperium dieses Herrn Simicska. Ob er getrunken hat oder nicht, wissen wir nicht. An diesem Tag hat er in unflätigster Weise über seinen Freund, den Ministerpräsidenten, 3 oder 4 Mal geschimpft. Die ungarische Sprache ist bekanntlich geeignet für die Liebe, aber auch für die Flüche. Und es waren solche Flüche, dass alle Journalisten in Budapest, selbst die der ungarischen Sprache mächtig sind, die größten Schwierigkeiten hatten, das zu übersetzen. Ich konnte auch in diesem Buch, muss ich Ihnen gestehen, nur ein bisschen umschreiben, was er da gemeint hat. Und was war die Folge? Die Folge ist, in Ungarn entstand ein doppeltes Imperium. Die Menschen und die Gruppen, die mit der Regierungschef verbunden sind, haben neue Fernsehkanäle, neue Zeitungen, übernommen andere. Und Herr Simicska hat jetzt noch diese Zeitungen und die ganze, was man in Ungarn erfahren kann, aus diesen Zeitungen kann man nur erfahren, weil die, solange der Herr Simicska Geld hat und die Demokratie irgendwie existiert, schreiben können, senden können. Und das ist ganz, ganz interessant. Die gleichen Zeitungen, die mich unflätigerweise vor Jahren angegriffen haben, begeistern mich heute, weil sie schreiben fast alles, was in den offiziellen Zeitungen nicht gibt. Und das erzähle ich Ihnen deshalb, weil es irgendwie trägt zum Verständnis bei. Also wenn Sie mich jetzt fragen, was ist dann, dass diese Zeitung doch über Nacht, diese kritische, ist eine linke Zeitung, diese Zeitung hat eine üble Vergangenheit gehabt. Diese Zeitung wurde gegründet nach der Niederschlagung des Aufstandes, mit dem bezeichnenden Titel Volksfreiheit. Sie wissen, in Russland war Pravda und Freiheit und Wahrheit, das war immer so, und diente dem Regime. Aber nach der Wende stellte sich heraus, dass sehr viele der gleichen Journalisten, die früher gelogen hatten oder ein bisschen verschönt haben die Sachen, ganz gute Journalisten geworden sind. Dann kamen jüngere Leute, das war immerhin vor fast 3 Jahrzehnten. Und neben Sobotschak wurde eine gut lesbare Zeitung. Ich hatte einen Freund, der sehr früh gestorben ist, 4 Jahre im Gefängnis war, ein großer Dichter, István Örsi. Der hat mir gesagt, vor vielen Jahren, ich habe ihn gefragt, welche ungarische Zeitung soll ich bestellen als Chefredakteur der Ostredaktion. Er sagte, du musst neben Sobotschak, weil das ist die echte Quelle der Lüge. Also ich habe deshalb diese Zeitung, aber die hat sich geändert, verändert auch und wurde eine kritische Zeitung. Und warum wurde dann diese Zeitung jetzt plötzlich am Wochenende eingestellt? Es ist auch fast wie ein Thriller. Diese Zeitung hat nämlich begonnen, sehr, sehr peinliche Enthüllungen über Leute in der Umgebung des Ministerpräsidenten zu bringen. Verglichen mit den kleineren und größeren Oligarchen heute in Ungarn ist unser früherer Finanzminister, Herr Grasser, könnte nicht einmal in die Volksschule der Bestechung oder Korruption gehen. Die sind unglaubliche Summen, stecken in die Tasche. Und da waren jetzt einige Fälle, die die Zeitung sehr hübsch geschrieben hat. Wie zum Beispiel, der Nummer 3 war nicht da am Tag der Volksabstimmung, wo sie wegen der Flüchtlingsfrage die Verfassung ändern wollten, weil er in einem Hubschrauber zu einer Hochzeit geflogen ist. Mit einem Mercedes 600er oder ich weiß nicht, mit ausländischen Kennzeichen wurde er vom Flughafen zur Hochzeit geführt. Als man das ihm gesagt hat, was alles er angestellt hat, hat er gesagt, kein Wort wahr. Aber wie heutzutage, wir wissen, mit einem Handy kann man alles fotografieren. Nicht selbst ich könnte gewisse Dinge fotografieren, wenn mir etwas nicht gefällt. Und da hat man bewiesen, der Herr Rogan, der Name ist völlig uninteressant, war in diesem Helikopter. Das heißt, er hat gelogen. Aber es alles spielt keine Rolle. Orban hat gesagt, je mehr man diesen Mann, diesen Nummer 3 angreift, umso stärker ist sein Vertrauen zu ihm. Das hat er im Parlament gesagt. Und diese Zeitung hat das gebracht und das wurde dann für die Führung immer unerträglicher. Und ich selber war überrascht, weil ich dachte, sie werden das machen, was man auch im Westen ab und zu macht. Man kauft eine unangenehme Zeitung auf, kommt ein anderer Chefredakteur, andere Journalisten, die Leserinnen und Leser merken das langsam nicht. Der große französische Soziologe Bourdieu hat einmal gesagt, das Verschweigen ist die beste Form der Zensur. Man muss nicht lügen, sondern man verschweigt die Dinge. Und jetzt kommen wir, warum wurde diese Zeitung eingestellt? Die Zeitung wurde durch einen österreichischen, jetzt muss ich nachdenken, wie ich ihn bezeichnen will. Also für einen österreichischen Geschäftsmann mit einer interessanten Vergangenheit wurde diese Zeitung samt anderen Wochenzeitungen und eine Sportzeitung, sehr wichtig, vor 3 Jahren gekauft. Er hat mir gesagt, er will das dann verkaufen. Früher hat er sich damit beschäftigt, dass er Fabriken, Chemiewerke gekauft hat, an den Chinesen verkauft oder wieder gekauft. Und diese Zeitungen waren dann in diesem Imperium. Und da waren Gerüchte, dass diese Zeitungen verkauft werden an verschiedene Gruppen, die direkt und indirekt mit der Regierung verbunden sind. So waren die Gerüchte. Und dann wurde diese Zeitung in völlig unüblicher Weise, es war so, man hat den Journalisten gesagt, sie werden in ein neues Gebäude übersiedeln. Sie hatten noch ein Fest gehabt zu feiern und am nächsten Tag am Samstag oder Montag, das war Freitagabend, werden sie in diesem neuen Haus arbeiten. Samstag früh, ohne Wissen des Chefredakteurs, des Betriebsrates, wurde bekannt gegeben, dass die Zeitung wegen der Verluste der letzten Jahre nicht mehr erscheint. Die Journalisten konnten nicht in ihre Büros gehen, ihre Sachen waren schon eingepackt. Also es war so ungewöhnlich und unglaublich, dass die ganze Weltpresse darüber geschrieben hat. Und warum war das so? Weil anscheinend jemand ganz oben gesagt hat, genug, nach diesen Enthüllungen, das geht zu weit. Und wenn man plötzlich handelt und das Gefühl für Proportionen verliert, passiert sowas. Es gab auch in Österreich viele Politiker. Ich habe ein kleines Buch geschrieben. Mein Österreich war Lieblingsbuch 2008 in Österreich. Und dort habe ich nicht geschrieben, was Josef Klaus gemacht hat, wenn er wütend war. Oder was Bruno Kreisky gemacht hat, wenn er wütend war, und wie er mit dem Zentralsekretär geflucht hat und wieder der Klaus ein Dossier an den Kopf eines sehr netten und biederen Ministerialrates geworfen hat. Aber niemand hat Zeitungen eingestellt. Na, ich spreche nicht darüber, dass Leute nicht eingesperrt wurden, aber Zeitungen. Also das, was in Ungarn passierte, mit dieser Zeitung war symptomatisch, weil das zeigte, dass die Korruption ist so stark, dass es gefährlich geworden ist. Und da kann man dann fragen, was ist gefährlicher, wenn man so einen Blödsinn macht oder lässt die Leute schreiben. Ich dachte, sie werden das zulassen, aber anscheinend war das doch, hat Auswirkungen gehabt. Und das ist die Geschichte hinter dieser scheinbar uninteressanten, kleinen Geschichte, die in allen Zeitungen in der Welt erschienen ist und von den konservativen Kolumnisten der Frankfurter Allgemeine bis zur linken Liberation in Paris berichtet wurde. Liberation hat sogar 4 Seiten angeboten, den Journalisten dieser Zeitung, dass sie schreiben können. Aber sie dürfen nicht schreiben. Sie haben nämlich noch ihre Verträge. Also sie sind sozusagen wie Gefangene auf freiem Fuß, nicht? Es ist ganz, ganz merkwürdig. Und sie müssen warten, bis sie eine Abfertigung bekommen und so weiter.
Aber also jetzt genug der Journalisten. Jetzt schauen wir ins Publikum, nicht, dass wir zwei da immer nur reden. Fragen bitte. Hier haben wir die erste. Ich bitte, sich bei den Fragen kurz zu halten. Wir haben ja einen ausgewiesenen Experten sozusagen für sämtliche osteuropäische Länder da. Es gibt so viel zu sagen, nicht? Also kurz und pointierte Fragen bitte.
Es gibt so viel zu sagen, ja. Wir bekamen einen Einblick in ein Nachbarland und deren politische Beschaffenheit. Was aber den Bürger der umgebenden Länder bisher am meisten berührt, ist die sehr wenig kommunikative Haltung betreffend der Flüchtlinge in Ungarn. Und hier gibt es offensichtlich doch eine sehr starke Unterscheidung zwischen Demokratien im Umfeld und der Demokratie in Ungarn. Bitte, wie stellen Sie das?
Also, okay. Ich antworte sofort, weil es ist, glaube ich, besser. Es ist eine sehr wichtige Frage. Eine sehr wichtige Frage, die auch die Freunde Ungarns betrifft. Sind die Ungarn wirklich so schlimm, dass sie anders reagieren als die Österreicher oder die Serben oder die Deutschen? Es ist eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Im Gegensatz zu Österreich oder Deutschland war Ungarn und diese Staaten im Osteuropa, auch Polen, 30 Jahre, 40 Jahre unter der roten und fremden Diktatur. Das war eine doppelte Herrschaft. Der Kommunisten und der Russen. Da konnte man später vielleicht ein bisschen frei reisen, aber es gab keinen freien Personenverkehr. Das heißt, man konnte nicht aus der Türkei und man wollte nicht nach Ungarn oder nach Polen, weil die wirtschaftlichen Verhältnisse wesentlich schlechter waren als in Österreich oder in Italien oder in Deutschland. Es gab keine Tradition der Gastarbeiter oder Fremdarbeiter. Es gab etwas mit den Vietnamesen, weil sie waren Verbündete und da waren schreckliche Verhältnisse. Man hat darüber nicht geschrieben. Ich werde nie vergessen, ich war einmal in Sofia und in einem Restaurant habe ich einen schwarzen Diplomaten aus Äthiopien getroffen, der wollte den Staatsbesuch seines Kaisers vorbereiten und in keinem Hotel wollte man ihm ein Zimmer geben, so dass letzten Endes musste er das in einer Polizeiwachstube in Sofia verbringen. Aber das war schon ein Zeichen, wie man die anderen anschaut oder die Studenten, die da waren. Und in Österreich und in Deutschland und so weiter gibt es diese Tradition nicht. 500.000 oder 600.000 in Österreich, 3 Millionen in Deutschland, eine ganz andere Situation. Dazu kommt eine zweite Geschichte. Das ist leider der Nationalismus und die Aufarbeitung der Vergangenheit. Viktor Orban ist ein begnadete Machtpolitiker mit einem unheimlichen Fingerspitzengefühl. Als er mit den anderen Regierungschefs in Paris war, als dieser schreckliche Angriff auf die Charlie Hebdo und die Journalisten wurden umgebracht, hat er in einem Interview gesagt, in Ungarn will man keine von diesen Leuten, das ist eine Gefahr für das Land. Und er hat daraus eine Ideologie oder eine politische Linie gemacht, mit der totalen Unterstützung der Medien. Und das fing an 2015 und ich war erschüttert, wie der Anteil jener stieg proportionell, die überhaupt keine Flüchtlinge wollten und den Aufbau dieses eisernen Vorhanges, dieses Drahtverhaus am serbisch-ungarischen Grenze unterstützten. 70%. Warum? Weil sie waren in schwierigen Situationen. Niemand hat den Ungarn geholfen seinerzeit, 1956, als sie der Aufstand war. Und diese Agitation, diese nationalistische Agitation, fiel auf fruchtbaren Boden. Und da spielten auch solche Faktoren eine Rolle, wie die Geschichte und die totale Kontrolle der Medien. Und das führte dazu, dass in Ungarn praktisch keine Flüchtlinge aufgenommen wurden. Und das ist fast wie eine, nicht in einem Lustspiel, sondern in einer Farce. Wenn die Herrschaften Doskozy oder Kurz oder Kern fahren nach Ungarn, kein einziger Flüchtling wird zurückgenommen. Alle wurden ohne Rücksicht auf die Situation weitergeschickt. Und wenn man bedenkt, dass aus Ungarn fast 200.000 Menschen nach Österreich gekommen sind und niemand hat gefragt, was sie machen werden und so weiter, und alle wurden aufgenommen, dann versteht man, dass selbst Kardinal Schönborn das bezüglich Ungarn und Tschechien, er selbst wurde als Baby aus der ehemaligen Tschechoslowakei nach Österreich gebracht, verurteilt hat. Und das ist ein Schandfleck, wie das gehandhabt wurde. Aber das ist auch, meine Damen und Herren, ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was in den 30er Jahren, 40er Jahren hier war. Das ist die totale Propaganda Apparat, die dazu führt, dass die Leute eben instinktiv sagen, wie ein bekannter progressiver ungarischer Schriftsteller, dass er überhaupt nicht einverstanden ist mit Orbán, aber in dieser Frage unterstützt er ihn. Und das ist aber nur ein Teil der Geschichte. Zweiter Teil ist, dass Orbán ist nicht allein. Warum? In Polen kam es zu einem Umschwung. Und da muss ich war jetzt vor 3 Tagen in Warschau. Mein großes Ungarnbuch, Die Ungarn, erschien nach vielen Jahren auf Polnisch. Und ich war in Warschau und in Krakau. Und da ist eine ganz andere Situation. Die Liberalen, die Bürgerlichen, die Westorientierten sind deprimiert, weil in Polen wurde die Regierung gestürzt mit der besten Wirtschaftspolitik, weil sie den Leuten zu abgehoben waren, Korruption, die Jungen wollten eine andere Regierung, sie waren schon 8 Jahre an der Macht und kam ein schrecklicher, eine nach innen gewandte, rechts, ganz rechts, auch was die Abtreibungsdiskussion betrifft. In allen Fragen, in der Frage der Bildung. Und diese Partei hat sowohl bei den Präsidentenwahlen wie auch bei den Parlamentswahlen gewonnen. Und sie stellen die Regierung und die sind ganz eng verbunden mit Orbáns Partei. Der einzige Unterschied, sie sind sehr scharf antirussisch, wogegen Ungarn heute ein sehr, sehr freundlicher Partner Moskaus ist. Und dann haben sie auch die Slowakei und, meine Damen und Herren, leider die politischen Etiketten, die Maschen, spielen keine Rolle. In der Slowakei sitzt der Herr Fico, Ministerpräsident, nennt sich Sozialdemokrat. Ich habe ihn mehrmals getroffen. Am Anfang war er sehr kritisch gegenüber Ungarn. Heute ist er der beste Freund, weil er will auch keine Flüchtlinge. Er hat gesagt, vor allem nicht jene, die Moslems sind, aber überhaupt hat von uns vielleicht 30 oder 50 Flüchtlinge übernommen. Aber der ist ein Sozialdemokrat, aber unterstützt ihn. Das heißt, es gibt eine Art Solidaritätsverweigerung bezüglich dieser Staaten und der Europäischen Union. Und das ist natürlich ein Skandal. 3-5% des Sozialproduktes kommt in Form von Transfers aus Brüssel. Und woher kommen die Transfers? Aus unseren Taschen, aus den Taschen der Steuerzahler, die in Ländern leben, wo der Lebensstandard, aber auch die Leistung höher ist. 3-5% in Ungarn, 3-5% in Polen. Gleichzeitig in Ungarn gibt es eine Kampagne gegen die EU und es ist nicht einmal erlaubt, am Parlament eine europäische Fahne zu hissen.
Gut, also, das wäre jetzt einmal so die Flüchtlingsgeschichte, dass wir es ein bisschen beieinander halten. Eine Frage gibt es dort,
bitte. Ja, also ich würde gerne... Also meine Frage ist eigentlich eine Anknüpfung, Tobi. Das ist eine Anknüpfung an das, was der Herr vorher eigentlich gefragt hat. Meine Familie, also ich bin in Österreich geboren, aber meine Familie stammt auch ursprünglich aus Osteuropa. Und ich verfolge den, ich und meine ganze Familie, wir verfolgen dort den Diskurs ziemlich genau. Und zur Analyse dessen, was die Leute da umtreibt, da würde ich gerne eine Lanze für die Ungarn brechen. Die Ungarn sind bei weitem nicht die größten Rassisten oder Nationalisten, sondern das betrifft einfach meiner Meinung nach, vielleicht oder wahrscheinlich werden Sie mir recht geben, betrifft dieses Denken einfach die gesamte Region. Die bekannte ungarische Soziologin Magdalena Morschowski, die kennen Sie, nehme ich einmal an, die hat einmal in einem Artikel in der Jungen Welt geschrieben, dass der Wahlsieg von Orbán war eine völkische Wende. Und ich glaube, das ist der Kernpunkt, was diese osteuropäischen Länder betrifft, dass das ethnonationale Denken, also Herkunft, Abstammung, Kultur, Religion, ist einfach ein Grundbaustein der nationalen Identität. Anders wie in Westeuropa wurde es insbesondere seit, würde ich mal sagen, seit unseren Liberalisierungsschüben in den 60er, 70er Jahren, wir uns hier mehr über die Staatsbürgerschaft und Freiheitsrechte definieren. Und mich würde interessieren, was Sie davon halten, also in diesem offenen Diskurs, ja, weil Orban greift Merkel...
Versuchen Sie bitte eine Frage zu formulieren.
Ja. Merkel, Orban greift ja Merkel zum Beispiel nie persönlich an, aber er versucht den europäischen Diskurs in diese ethnonationale Richtung zu beeinflussen. Und da würde ich Sie gern fragen, also wie Sie das wahrnehmen und welche Gefahren und Risiken Sie hier sehen.
Eine sehr, sehr wichtige Frage. Darüber hat The Economist jetzt zu Wochenende 20 Seiten weltweit. Der neue Nationalismus oder der alte Nationalismus kommt zurück. Das hat schon der große britische Denker, ursprünglich aus Riga, Sir Isaac Berlin, gesagt, der Nationalismus ist die stärkste Ideologie. Und vor allem dann, wenn man die eigene Nation, das eigene Volk als primär betrachtet, oder, das hat zum Beispiel Schopenhauer gesagt, jede Nation spottet über die andere, und alle haben Recht. Dieser Nationalismus natürlich gibt es nicht nur in Osteuropa. Es gab auch einen Blut- und Bodennationalismus und wir wissen, was die Folgen waren. Nicht in Osteuropa, sondern auch in Westeuropa, auch in diesem Land. Also es ist keine osteuropäische Spezialität. Aber man darf nicht vergessen, diese Staaten wachten auf eines Tages und fanden sich in einem Imperium ohne eigene Möglichkeit unter der totalen Kontrolle der Russen, der Russifizierung. In manchen Staaten wie die baltischen Staaten wurden zig Millionen oder Hunderttausende deportiert, in anderen mussten sie Maul halten und nicht die eigenen Feiertage zu feiern. Aber die Frage ist, meine Damen und Herren, wenn man das überwunden hat oder wenn man eine solche Tragödie gehabt hat wie der Erste und Zweite Weltkrieg, wie geht man mit dieser Erbschaft um? Wie kann man aufgeklärten Patriotismus haben, nicht nur, wenn es um die Fußballmannschaften geht, sondern auch um die Literatur, die Traditionen, ohne die anderen zu verachten oder zu betrachten, dass sie eine niedrigere Kategorie von Menschen vertreten. Dazu braucht man die Aufarbeitung der Vergangenheit. Dazu braucht man Schriftsteller und dazu braucht man Lehrer und Professoren und politischen Mut. Und in Deutschland hat man diesen Mut gehabt. Auch die heutige Bundeskanzlerin, die, vergessen wir nicht, in der DDR ihre Jugend verbracht hat. Und auch der heutige Bundespräsident, der Gauck, der in der DDR für die Freiheit gewirkt hat. Man muss, und das ist der Grund und die größte Gefahr in Osteuropa, natürlich, nicht nur in Ungarn. Als ich dank dem ungarischen Innenministerium, als ich in allen Staaten auf die schwarze Liste gesetzt wurde, nur in der unabhängigen Jugoslawien nicht, angefangen habe, Serbokroatisch zu lernen und nach fast 5-mal pro Jahr nach Jugoslawien zu fahren, dann habe ich verstanden, was da passierte. Und wenn Sie bedenken, was dann in 2000, nach der Wende, 1991 in Jugoslawien passierte, dass auch die junge Generation die anderen umgebracht hat, Serben, Kroaten, Moslems, wenn man das alles gesehen hat, wie gemischte Ehen aufgelöst wurden oder beide erschossen wurden, wie Sarajevo damals, dann verstehen Sie, das ist eine unglaublich tödliche Gift des Nationalismus. Und da ist passiert sehr, sehr wenig. Und deshalb ist es gefährlich für uns, zum Beispiel, was in Bosnien ist, oder in Kosovo, oder in Mazedonien. Wir hören wenig, weil die Westpresse mit den Problemen der Medien, dass man nur ganz kurze Nachrichten bringen will, kann man schwer erklären, was passiert. In einem Land explodiert plötzlich etwas mit den Albanern und gegen die Serben. Und das wollte ich nur sagen, das ist ein Kernproblem. Nicht nur dort. Und deshalb war die Europäische Union und ist nach meiner Meinung so ein unglaublicher Erfolg. Und deshalb sind diese populistischen Parteien, ob das die Grillo ist in Italien oder Marine Le Pen in Frankreich oder andere in diesem Land, die gegen die Europäische Union sind und sogar das wollen, dass wir diese Gruppe der Solidaritätsverweigerer anschließen sollten, ist sehr, sehr gefährlich, brandgefährlich. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir darüber in der Presse, in den Medien diskutieren. Und deshalb ist es wichtig, dass man sieht, nicht nur in Ungarn, natürlich, aber wenn es darum geht, eine Internationale der Nationalisten, dann Pussy-Pussy zwischen Marine Le Pen und den anderen. Ich brauche Ihnen das nicht zu sagen.
Bitte.
Ich möchte teilweise anknüpfen bei dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich habe selber auch starken Bezug zu Budapest und Warschau und auch sonst innerhalb Europas. Ich frage mich, warum schaffen es die sogenannten Eliten so wenig, das Herz und den Verstand der einfachen Leute zu erreichen? Haben sie kapituliert vor einer sogenannten übermächtigen globalisierten Wirtschaft? Sind sie zu schwach? Schwimmen sie im eigenen Sumpf? Was ist Ihre Deutung diesbezüglich und Ihre Prognose? Danke.
Bertolt Brecht hat gesagt, der Sozialismus ist die schöne Sache, die so einfache Sache, die so schwer zu machen ist. Es ist ganz einfach sehr, sehr schwierig wegen der Kommunikationsrevolution die Menschen zu erreichen. Viel, viel schwieriger geworden und das betrachte ich als eine der größten Gefahren. Da haben Sie Facebook, da haben Sie Twitter, da haben Sie soziale Medien, Internet. Es ist, Sie sehen das bei diesen Nachrichten, es ist wahnsinnig schwierig, wenn man erklären muss. Es war ein amerikanischer Präsident, Reagan. Ein Lichtblick verglichen mit dem jetzigen, künftigen. Ronald Reagan hat man immer unterschätzt, aber er war ein Gewerkschafter. Und er hat immer ein Blatt wollte er haben. Nur auf einem Blatt sollte man die Probleme skizzieren. Also heute ist es sogar schwieriger, ein Blatt überhaupt zu den Menschen zu bringen. Sie haben völlig recht, das ist sehr, sehr schwierig. Vor allem dann, und das war einer der Gründe, warum in Amerika zu diesem Erdbeben gekommen ist, dass sie waren nicht interessiert an den Ziffern und die Zusammenstellungen, sondern wie sie selbst leben. Und deshalb ist es auch in Österreich oder in Deutschland oder in Frankreich so schwierig, für die großen Parteien der Mitte, die Mitte aufrechtzuerhalten. Und es gibt nicht die Möglichkeit, die Kommunikationsrevolution rückgängig zu machen. Wir müssen mit diesen Gefahren leben und dann hängt natürlich sehr, sehr viel davon ab, ob vielleicht die junge Generation, wenn Sie bedenken, bei dem Brexit auch, auch in Amerika, die Jüngeren waren eher für die Offenheit, die schon in dieser Atmosphäre aufgewachsen sind, die offenen Grenzen. Also dann würde man spüren, wenn man wieder Geld wechseln muss, man muss wieder einen Reisepass zeigen, dass diese Offenheit auch Vorteile hat. Aber es kommt natürlich auch nach einer Periode der Erfolge auch die Periode der Schwierigkeiten, der Gefahren, der Rückschläge. Wir waren vielleicht verdorben durch den Erfolg und durch die Öffnung nach 1989. Möglich, wahrscheinlich. Es ist einfach so, dass es gibt geschichtliche, historische Perioden, die anders sind. Aber man kann nicht wissen. Schauen Sie, am 4. Dezember wird auch in einem anderen Land eine noch wichtigere Wahl sein, wie in Österreich, in Italien. Wenn dieser relativ junge, 41-jährige Ministerpräsident, der wollte den Senat abschaffen und endlich ein Maß an politischer Stabilität in Italien, eines der Gründungsländer der Europäischen Union, schaffen, vielleicht hat er sich verkalkuliert, auch wie manche andere, dass er meinte, er wird demissionieren, wenn er diese Volksabstimmung zugunsten der Abschaffung oder Schwächung des Senats nicht durchbringen kann. Heute würde er vielleicht sagen, das war ein ganz großer Fehler. In Ungarn hat das Viktor Orban nicht gestört, weil er hat so eine mächtige Position, dass er deshalb, weil die Volksabstimmung nicht die Hälfte des notwendigen Quorum erreicht hat, man vergisst das. Aber das ist der Unterschied zwischen einer noch funktionierenden Demokratie und einer defekten Demokratie.
Darf ich dann nachhaken, die Jungen betreffend? Sie haben gesagt, sehr viele der jungen Ungarn sind außerhalb des Landes, sind irgendwo in London, weiß Gott wo. Gibt es hier ein Votum, eine Macht der Auslands, Ungarn, der jungen Leute, auch im Land? Sehen Sie da hier eine Entwicklung, die sozusagen posturban stattfinden wird?
Es ist die große Frage für die Zukunft, die Jugend. Das einzige gefährliche Moment kam, als er oder seine Mitarbeiter beschlossen haben, einen sehr hohen Steuersatz für Internet zu benutzen. Und das hat einen Aufstand der jungen Menschen ausgelöst. Und Viktor Orban hat nach 48 Stunden diesen Gesetzentwurf zurückgezogen. Also man muss auch wissen, wie die Franzosen sagen, reculer pour mieux sauter, ein Schritt zurück, um dann später besser zu kämpfen. Das zeigt, man kann nicht ihn als Politiker unterschätzen. Und was die Jugend betrifft, ich habe Ihnen erzählt, zweimal so viele sind im Ausland. Aber wissen Sie, was der Skandal ist? Wenn Sie in Ungarn sind, in Siebenbürgen, und Sie abstimmen wollen bei den Wahlen oder die Staatsbürgerschaft haben wollen, müssen Sie nicht lange warten, Sie bekommen sofort. Sie können auch abstimmen, sogar in Form eines Briefes. Aber wenn Sie ein ungarischer Staatsbürger sind und im Ausland arbeiten, können Sie nicht abstimmen. Sie müssen zu Konsulat gehen und wenn Sie in Amerika sind oder in England, müssen Sie sehr viel zahlen dafür. Ich habe eine Stieftochter mit ihrem Freund, die arbeitet, hat zwei Universitätsabschlüsse und arbeitet als Sozialarbeiterin in Greenwich. Und wenn Sie abstimmen wollen oder bei den Wahlen, dann müssen Sie, Sie müssen nur 2 Stunden, aber wenn Sie in Bristol sind oder in Southampton, wer kann sich das leisten, zeitmäßig? Das heißt, 400.000 potenzielle kritische Wähler können nicht abstimmen. Und noch etwas, normalerweise sind die Menschen, die ins Ausland fahren, sind die unternehmungslustig, die etwas Neues wollen, die bereit sind zu riskieren. Das sehen wir auch hier in Österreich. Und das sind die Leute, die dann nicht im Land bleiben. Und das ist die große Frage für die Zukunft. Was ist mit den Ländern, aus diesen die besten Ärzte, Ingenieure, Krankenschwestern, alle nach Wien, nach Linz oder nach Frankfurt übersiedeln?
Ja, ja, schon klar. Bitte.
Sie haben begonnen mit der Wichtigkeit der Persönlichkeiten in der Politik. Ich glaube, es ist eine schwierige Frage, aber mich würde Ihre Einschätzung interessieren. Wie viel Rolle spielen tatsächlich ganz konkrete Persönlichkeiten für die Entwicklung einer Gesellschaft? Spielen sie eine große Rolle oder sind sie in einem gewissen Sinn austauschbar, weil die Tendenzen und die Entwicklungen in der Bevölkerung, in der Gesellschaft die treibende Kraft sind?
Danke sehr.
Das ist die große Frage für die Geschichtsschreibung und für die politische Analyse, dass wie weit können Menschen. Es gab einen schottischen Philosophen, Carlyle, der gesagt hat, die Geschichte ist die Geschichte der großen Männer. Aber es gibt sicherlich, natürlich, eine Art Verbindung zwischen der Persönlichkeit und einem Land. Dieser Mann, den ich schon erwähnt habe, Isaac Berlin, hat einmal in einem Interview gesagt, dass die Geschichte ist keine Autobahn, von der keine Abweichungen gibt. Und was wäre die Geschichte, wenn keinen Lenin oder keinen Stalin oder keinen Churchill oder keinen Gorbatschow gegeben hätte? Oder in Österreich, wenn Karl Renner nicht 1945 zu den russischen Kommandaturen gegangen wäre und protestiert hätte, wie die Frauen vergewaltigt oder gestört werden und wie das dann nach Moskau und zu Stalin berichtet wurde und wie daraus dann durch Zufall etwas entstanden ist, was die Zweite Republik heißt. Also das sind auch die Zufälle, die Persönlichkeiten und natürlich auch eine große Persönlichkeit kann nicht aus einem Land plötzlich ein zurückgebliebenes Land, ein blühendes Land machen. Aber sicherlich spielen die Persönlichkeiten eine Rolle, können auch eine üble Rolle natürlich spielen und gleichzeitig sind sie auch die Produkte der Geschichte. Und das ist das Interessante und wichtiger zu analysieren, wie fällt das zusammen? Was war der Grund, warum Adenauer oder Bruno Kreisky oder heute Angela Merkel so betrachtet wird, unabhängig vom Fehler? Es gibt keine fehlerlose Politiker. Aber die Journalisten sind sehr wichtig. Ich habe noch keinen Politiker getroffen, der die Journalisten gemocht hätte. Keine. Sie mögen die Journalisten, wenn sie so aufwärts gehen. Aber wenn dann kritisiert werden, dann ist die Presse, die Medien schuld, dass die positive Arbeit der Regierung nicht richtig dargestellt
wird. So ist es. Bitte sehr.
Das nenne ich Schleichwerbung für Sie.
Ich bedanke, für die Oberste. Bedanke mich auch sehr herzlich. Okay, bitte, die nächste Frage.
Zwar diesen Recht.
Bitte Mikro.
Diesen Rechtsruck in Amerika ist darauf zurückzuführen, dass sie in Facebook und diese Massenmedien, die praktisch moderne Massenmedien, sehr viel propagiert haben. Aber wir sollen nicht vergessen, dass die linke Kräfte, linke progressive Kräfte in diesen Staaten, die jetzt auf rechts rücken, die sind auch schuld daran. Die passen sich genau an, die vergessen ihre guten Vorsätze und das finde ich traurig. Weil da kommen dann die Kräfte an die Macht, die wir nicht mehr wollen, also die man nicht mögen kann. von Le Pen angefangen, wie Sie gezählt haben, bis alle möglichen Rechtsgerichteten. Das heißt, die Linke, um an die Macht zu bleiben und die Quoten zu regeln und zu bekommen, haben ihre guten Vorsätze vergessen und aufgegeben.
Okay, danke für
Ihre Meinung dazu hören.
Das heißt, die Linke sind schuld. Die Linke. Ja, also ich weiß es nicht. Das ist heutzutage sehr schwierig zu sagen, wer ist links und wer ist rechts. Der große österreichische Dichter Jandl hat das schon sehr richtig seinerzeit formuliert. Sehr, sehr wichtig.
Da haben sie alles aufgegeben, was aufzugeben war. Das war aber keine Linksradikale, ne?
Okay, es ist, okay. Ich verstehe. Es ist auch deshalb eine komplexe Frage. Ich sage Ihnen einen früheren Bundeskanzler. Ist Gerhard Schröder. Er hat.
Der Boss der Bosse, oder?
Er hat wirtschaftspolitische Geschichte gemacht, sehr viel dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft blühte, hat auch dann die Macht verloren, weil genauso wie in Polen oder woanders, wenn dann die Menschen spüren, dass sie müssen vielleicht eine Zeit lang auf Lohnerhöhungen oder Rentenerhöhungen verzichten und das nicht richtig erklärt wird oder die andere Seite ausnützt, passiert. Aber hier geht es auch um die Moral. Ja, Brecht hat gesagt, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Aber bei Gerhard Schröder, als er Dinge angenommen hat von den großen russischen Ölgesellschaften und Schweizer Firmen und dann sagt, dass Putins Regime ist eine lupenreine Demokratie, damit disqualifiziert er sich. Das heißt, was ich sagen will, sie sind manchmal positiv und links und dann verlieren sie das Gefühl für Proportionen. Sie wollen reich werden. Es gab einen großen britischen, glaube ich, englischen Denker, der gesagt hat, Macht korrumpiert. Absolute Macht korrumpiert absolut. Und das erleben wir. Und wenn die Frage ist, wer ist links? Sind die links, die heute zum Beispiel noch in Deutschland sagen, dass Russland ist etwas sehr Positives? Oder sind die links, die auch die Wirtschaft reformieren wollen? Wo ist die Grenze? Schauen Sie an nach in Griechenland, die Syriza. Heute hat die größten Schwierigkeiten. Und der gelobte Führer dieser Partei wird heute sehr stark kritisiert und sie verlieren auch die Unterstützung. Links sein bedeutet nicht, dass man während des ganzen Lebens eine Linie führt. Auch die links sind, müssen gewisse Grenzen verstehen. Es genügt nicht, rhetorisch links zu sein. Man muss den Menschen zu erklären, was sie machen wollen. Es gab solche Politiker, aber die sind selten. Ein solcher Mensch war Bruno Kreisky in Österreich. Ein solcher Mensch war trotz einer sehr dubiosen Vergangenheit Mitterrand in Paris. Es gibt einen Mann wie Roosevelt, der viermal bei freien Wahlen gewählt wurde. Und es gab einen Mann wie Churchill, der den Zweiten Weltkrieg maßgeblich beeinflusst hat. Und die Engländer haben ihn 1945 rausgeschmissen. Und kam ein ganz bescheidener Major Attlee an die Macht. Es ist einfach so, dass man nicht Rezepte vorschreiben kann, hängt von der politischen Lage, von der Wirtschaftslage und von der Fähigkeit, den Menschen zu erklären, was wir oder meine Partei oder meine Gruppe haben will oder tun möchte für die Menschen. Und es ist einfach so, es war ein amerikanischer Politologe, McNeil, damals war noch kein Facebook und solche Dinge, er hat ein großes Buch geschrieben über Leadership, Führung, und ist in den großen Bibliotheken in Washington, New York gearbeitet und hat dann festgestellt, wie viele Begriffe sind, was Größe ist, was Leadership ist. Und dann hat er gesagt, ist Leadership das, wenn die Menschen fühlen, in einer bestimmten Periode, dass ihr Leben besser oder reicher geworden ist. Ob sie jetzt das sagen, das war eine linke oder rechte oder mittellinks oder Mitte-Rechts-Regierung oder Politiker, das spielt dann keine Rolle. Aber die Menschen spüren das. Und das haben sie auch zum Beispiel in Österreich bis etwa vor 8 oder 10 Jahren gespürt, nicht? Dass sonst wäre das nicht so gewesen. Das heißt, man kann auch aus der Geschichte lernen. Aber man kann natürlich auch das alles später vergessen. Also es gibt keine einfachen Antworten, wer ist schuld daran, dass es so ist. Schuld daran sind auch, ob ein Politiker gewinnen kann. Schauen Sie an in Deutschland. Es ist unglaublich faszinierend. Angela Merkel wird jetzt aufgestellt, aber hat die Politik bei der Auswahl des Präsidentenkandidaten, des künftigen Präsidenten verloren. Er musste sich geschlagen geben, dass der sozialdemokratische, mir persönlich sehr sympathischer Außenminister Steinmeier der nächste Bundespräsident wird. In Deutschland wird nicht durch Volkswahl gewählt, sondern durch eine komplizierte Zusammenstellung des Parlaments, der Länder. Und dort muss man 2/3 Mehrheit haben. Und die CDU, CSU und die haben diese Vorschlag der Sozialdemokraten akzeptiert. Und da sage ich Ihnen, das ist vielleicht das Allerwichtigste, der Kompromiss. Der deutsche Philosoph Simmel hat einmal gesagt, eine der größten Erfindungen der Menschen ist der Kompromiss. Dass man weiß, wie weit man gehen kann, nicht nur in der Ehe, sondern auch in der Politik. Und das war zum Beispiel nach meiner Meinung ein Schlüssel zu dieser heute verteufelten oder immer wieder angegriffenen Sozialpartnerschaft und koalitionären Regierung.
Ja, ich habe mir immer einen Merksatz im Kopf behalten, der heißt, die Rechte tritt nach unten, die Linke nach oben, aber so einfach ist es nicht mehr. Ne? Seit Schröder und dem Dritten Weg. Seit der Erfindung von Hartz IV und so weiter. Aber, Fragen bitte. Wo gibt es noch Fragen? Sonst frage ich. Was mich nicht, da gibt es eine, aber vielleicht nehmen wir da zwischendurch, würde mich interessieren, FPÖ und Orban. Also die Signale an die Fidesz-Staaten oder Fidesz-Staaten, ich weiß nicht, wie man es betont, sind ja bedenklich, meine ich. Was ist da Ihre, sagen wir mal, Prognose, Zukunftsprognose?
Das ist schon politische Pornografie.
Es gibt keine Grenze nach unten für einen Investigativjournalisten.
Also, ich habe das jetzt gelesen, was der Kandidat der FPÖ gesagt hat. In Bosnien hat er besucht den Führer der Republika Srpska, der morgen schon Bosnien sprengen möchte mit unabsehbaren Konsequenzen. Was machen dann die Albaner, was machen die Moslems? Das ist ein schrecklicher Kompromiss, aber es gibt keinen besseren. Der nach Prag fährt und trifft dem alkoholverfallenen Staatspräsidenten, den ich gesehen habe, sehr guten Rotwein hat er mir angeboten, um 11:30, wirklich gut, weiß nicht, ob es Bordeaux war, aber seine politischen Erklärungen, und man vergisst, was er damals über Österreich, Heide Temmeling, gesagt hat. Oder Herr Klaus, der war, meine Fernsehdiskussion war sein erster Auftritt, der große Erfolge gehabt hat, und dann, wie viele Politiker, wusste er nicht, wann er zurücktreten will. Und jetzt macht er gemeinsame Sachen mit der Allianz für Freiheit in Deutschland und tritt auch hier auf und manche andere. Ich glaube, dass Österreich hat eine sehr gute Außenpolitik geführt unter dem von mir sehr geschätzten Alois Smog, Wolfgang Schüssel, Bruno Kreisky und viele andere, Richtung Europa und gleichzeitig auch Kontakte und Zusammenarbeit mit den osteuropäischen Nachbarstaaten. Aber unsere Zukunft für die Wirtschaft, für die Exporte liegt bei aller Liebe für Bulgarien, nicht in Bulgarien, sondern im Westen, in der EU. Und wenn man bedenkt, was für eine Entwicklung dieses Land durchgemacht hat und die Länder, die sogenannte Visegrad-Gruppe, da muss ich sagen, die Tatsachen sprechen eine ganz klare Sprache. 2002 war laut offiziellen ungarischen Statistiken der Bertelsmann-Stiftung in der weltweiten Index der Konkurrenzfähigkeit Ungarn der 22. Stelle. Als ich mein Buch geschrieben habe, war Ungarn schon unten auf der 63. Stelle. Jetzt ist Ungarn schon auf der 69. Stelle. Trotz gewisser Erfolge in anderen Bereichen. Aber die Tatsache ist, dass diese Staaten, einige eben, gehören nicht zu den Modellen der wirtschaftlichen Entwicklung. Und deshalb glaube ich, dass jede Partei falsch liegt, wenn man die Europäische Union und die erfolgreichsten und stärksten Staaten zugunsten neuer Partner aufgeben wird.
Alles klar. Danke. Bitte Ihre Frage kurz formuliert.
Ja. Sie haben gesagt, der Orban möchte eventuell noch bis 2030 oder so regieren. Mich interessiert, besteht
haben
die Möglichkeit...
Haben Sie schon mein Buch gelesen?
Ich habe Interviews gehört von Ihnen.
Wenn es zu viele Interviews gibt, dann werden die Leute die Bücher nicht.
Meine Frage wäre, besteht die Möglichkeit, dass Orban 2018 oder 2022 die Absolute verliert und dann eventuell mit der Jobbik eine Koalition eingeht? Mit der rechtsradikalen Partei eine Koalition eingeht?
Es ist in der Politik, hat er gesagt, einmal alles möglich. Und ich will ihm nicht widersprechen. Es ist durchaus möglich. Jobbik bedeutet auf Ungarisch zwei Bedeutungen. Besser und rechts. Und die Partei wird von einem Lehrer geführt, der ursprünglich auch bei der Jugendorganisation vom Fidesz eine Rolle gespielt hat. Und sie sind die zweitstärkste Partei. Sie versuchen jetzt ein bisschen zivilisierter, weniger rassistisch, weniger fremdenfeindlich, weniger antisemitisch zu sein. Und Sie können aber eines sagen, das ist Ihr wichtigstes Argument. Wir sind nicht korrupt. Sie sind nämlich nicht an der Macht. Wir wissen nicht, was Sie an der Macht machen würden. Aber und jetzt besteht die Gefahr, dass die stärker werden. Und dieser ganze Propagandaapparat hat zum Beispiel jetzt den Führer dieser Partei angegriffen, er ist homosexuell. Das ist ein Kapitalverbrechen in Ungarn noch heute. Und er ist nicht homosexuell. Und also man versucht, diese Leute zu diskreditieren. Aber ich halte nichts für ausgeschlossen. Ich hätte nie geglaubt, dass in Jugoslawien Serben und Kroaten und Moslems und Albaner einander umbringen werden. Und das ist so passiert. Man kann die Dinge nicht voraussagen. Diese Möglichkeit besteht.
Ich möchte Ihnen jetzt aber am Schluss doch noch vielleicht eine positive Einschätzung herauslocken. Hält Europa das aus, was hier gerade passiert mit diesen Visegrad-Staaten, mit dieser Annäherung der rechtsnationalen Staaten, mit diesem neu erwachten Nationalismus? Hält das die EU aus?
Also ich glaube, die EU hat schon viel ausgehalten. Und ich kann mich erinnern, als ich junger Korrespondent der Financial Times war und de Gaulle hat den Engländern oder den Briten den Zugang zur EU verboten. Und wenn ich daran denke, dass ich in Washington war, als Nixon zurücktreten musste und damals war noch Kalter Krieg, ich war bei einer Tagung in Ottawa, als eben ein Flugzeug über die Sowjetunion abgeschossen wurde. Also es ist natürlich nicht so, dass es heute so viel gefährlicher ist als damals. Aber das Interessante ist, dass heute nicht so ist wie im Kalten Krieg, dass hier ist ein Imperium, der will den Kommunismus. Wladimir Putin, der Oberstleutnant des sowjetischen Geheimdienstes bekanntlich war und in Dresden stationiert war, als die Wende kam, hat überhaupt keine politischen Überzeugungen. Er ist jetzt sehr, sehr religiös, genauso wie Orban, sehr, sehr reich, genauso wie die anderen. Und ich glaube nicht, aber andererseits, und das ist die große Gefahr des starken Mannes. Wenn Sie niemanden haben, der ihm sagt, dass das gefährlich ist. Ein Adenauer, ein Churchill, ein Kreisky musste mit innerparteilichen Gegnern kämpfen. Bis zuletzt. Obwohl Kreisky 5-mal Wahlen gewonnen hat. 3-mal absolute Mehrheit. Hat er seine Probleme gehabt mit Benja oder Andros und so weiter. Aber hören Sie über Probleme mit Putin oder Orban? Natürlich, kein Wort. Sie sind perfekte Menschen. Und das ist die Gefahr. Aber wenn ich eben diese Weihnachtsmarkt hier sehe, dann würde ich sagen, trotzdem ist das so, dass diese Staaten, wo die Menschen arbeiten, wo die kleine und mittlere Betriebe existieren und Erfolg haben, wo man mit, dass der große österreichische Denker Sir Karl Popper gesagt hat, eine schlechte Regierung mit der Wahlzettel aus der Macht oder von der Macht vertreiben kann, da gibt es natürlich immer eine Möglichkeit. Heute lese ich die schlimmsten, die pessimistischsten Artikel in Amerika, in New York Times und in anderen Zeitungen, weil etwas passierte. Man bekommt immer später die Wochenzeitungen. Es gibt eine große Zeitung, New York Review of Books, wo nicht nur Buchbesprechungen sind, sondern auch große Artikel. Und jetzt konnte ich lesen, aber ich habe schon nicht mehr gelesen, die Artikel, die darüber geschrieben wurden, wie konnte Trump überhaupt Kandidat sein? Und jetzt ist er schon ein gewählter Präsident. Aber wir hoffen, dass dort in Amerika trotzdem die verfassungsmäßigen Bremsen, republikanische Mehrheit, aber trotzdem im Kongress, Senat, und da gibt es auch sehr starke Medien und so weiter, dass das alles doch mitwirken wird, dass doch nicht zu, sagen wir, solche extreme Handlungen passieren, die man vielleicht befürchtet hat oder befürchtet. Also das heißt, man muss daran glauben, dass doch, wenn ein Land wie Österreich oder Deutschland oder Frankreich nach diesen Verwüstungen des Zweiten Weltkrieges das alles überwunden hat, dann kann ich das nicht glauben, dass eine nachfolgende Generation oder ihre politischen Eliten bereit wären, das alles für momentane politische Erfolge oder für politisches Kleingeld zu riskieren. Also ich glaube, dass in Frankreich doch nicht Marine Le Pen, sondern doch jetzt Fillon, obwohl er eine englische Frau hat, die Wahlen gewinnen wird, nicht? Und ich hoffe auch, dass Angela Merkel und diese Koalition oder mit einer grünen Koalition Deutschland regieren will. Und ich hoffe auch, dass nach den Jahren von Berlusconi doch diese bessere Mannschaft in Italien gewinnen wird. Was in Österreich ist, das ist schon zu riskant, darüber etwas.
Danke, Paul Lender. Herzlichen Dank. Ganz kurz noch wie in der Kirche, bleiben Sie noch einen Moment sitzen. Die Verlautbarungen. Montag, 28. November 1930, faszinierende Physik ist das Thema. Zu Gast ist Fachdidakter für Physik Leo Ludig, der in Wales auch das Velios schupft. Sehr interessant, was er da macht. Informationen bitte da hinten bei dem Tisch, legen Sie auf. Da tun Sie sich eintragen, wenn Sie das Programm wollen. Gehen Sie nicht raus, ohne beim Büchertisch vorbeigegangen zu sein, Damen und Herren. Unbedingt, unbedingt. Ja. Es ist noch für Gespräche bis 22 Uhr offen. Wir haben gelernt, die Welt wird nicht untergehen. Ich mag mit einem Zitat von Popper schließen. Es gibt keine Alternative zum Optimismus. Schönen Abend noch. Ha, ha, ha.